Hier ein, wir wollen es einmal alle haben, das ist einmal wichtig. Ja? Wichtige Voraussetzung, damit es ein Massenprodukt wird. Ne? Nehmen wir an, dass jeder ein Handy mit hat, ne? Oder? Wer hat keines mit? Gute Frage. Jeder hat mindestens eines mit, ne? Für eine Mathematiker so etwas. Ne? Die wirtschaftlichen Dinge sind gar nicht so uninteressant, sich auch zu überlegen. Ja? Das heißt, im Wesentlichen ist es hier eine technische Vorlesung. Ja? Das heißt, wie funktioniert es in etwa, worauf kommt es an, wo sind die Probleme, was ist erreichbar, was sind die Eckpfeiler und so weiter. Ja? Die Wirtschaftsdinge sind auch manchmal interessant. Ich ja? Kann mich erinnern, vor 20 Jahren, 25 Jahren, wie die ersten Gespräche über mobile Kommunikation ist übrigens sehr alt. Ja? Es ist nicht was besonders Neues. Es ist lediglich neu, dass es ein Massenprodukt ist, dass es ein jeder hat. Aber mobile Kommunikation war immer ein Thema. Ja? Nur die ersten mobilen Dinge, die waren auf einem Auto aufgebaut. Ja? Das war auch notwendig, weil die haben nicht tragen können. Die haben hunderte von Kilos gehabt. Ja? Riesenantennen und so. Ja? Das war so in den 50er Jahren. Das war doch so eine Art Mobilität auf dem Auto, zu transportieren und so. Wenn wir heute über mobile Kommunikation reden, dann meinen, dass wir das der damit herumtragen können, ohne dass eine große Belastung darstellt, ja? Was Gewicht und Volumen betrifft und so. Ja? Die ersten mobilen Anwendungen waren wirklich im Fahrzeug. Und da war natürlich das Gewicht ja, schon ein bisschen mehr ausmachen dürfen. Aber was unter mobil auch noch ein Problem ist im Vergleich zu vielen anderen Kommunikationssystemen, kommt durch die Mobilität hinein. Ja? Das heißt durch die Bewegung. Geschwindigkeit. Ja, das heißt, wir wünschen uns, dass das natürlich bei jeder Geschwindigkeit sozusagen funktioniert. Das heißt, ob wir zu Fuß gehen, ob wir uns in einem Hochgeschwindigkeitszug befinden, der 300 Stundenkilometer oder mehr unterwegs ist, ein Flugzeug vielleicht oder so. Man soll schon bei relativ schnellen Geschwindigkeiten funktionieren. Ja, also mit dem Auto darf man nicht mehr allzu schnell fahren, also 130 in etwa ist so die das höchste Erlaubte zumindest, ja, was man auf der Autobahn fahren kann. Ja. Kommt dann natürlich darauf an, wie die Struktur eines mobilen, einer mobilen Infrastruktur, sage ich mal, eines mobilen Netzes aufgebaut sein soll. Ja, das heißt, wir haben von der Telefonie her, also Festnetz her, haben wir Circuit Switch. Das heißt, wir haben eine bestimmte Infrastruktur dahinter, mit zentralen, zum Beispiel Mobile Switching Center und so, wo die Leitung halt dorthin läuft und dort dann weiter verteilt wird. Alles so geswitcht ist. Ja. Diese Infrastruktur ist anzupassen für mobile Bereiche. Ja. Die funktioniert nicht eins zu eins im Wesentlichen. Ja. Gibt es andere Möglichkeiten dafür. So, das heißt, wir wollen weltweit verfügbar oder weltweit diesen Dienst nutzen können. Das heißt, man muss an jedem Punkt der Erde sozusagen erreichbar sein. Das heißt, wir brauchen flächendeckende Verfügbarkeit. Die flächendeckende Verfügbarkeit bekommt man durch Clusterung, das heißt durch zellulare Strukturen. Das heißt, man baut zellulare Strukturen auf mit Basisstationen. Das heißt, man hat eine Sternstruktur. Von der Kommunikation her. Das heißt, es läuft alles über eine, unter Anführungszeichen, über ein Zentrum, sage ich mal. Zentrale möchte ich nicht sagen momentan. So, das heißt, wir haben mobile Kommunikationssysteme, die wirklich von Mobile zu Mobile kommunizieren können und solche, die über einen Zwischenschritt, über eine Basisstation gehen. Ja? Wenn wir von mobiler Kommunikation reden, dann reden wir immer von ziviler oder Private Mobile Radio. Ja, also alles, was irgendwo im Consumer- und im privaten Bereich, im öffentlichen Bereich liegt. Ja. Das heißt, wir reden da, oder wir haben im Hinterkopf mehr oder weniger GSM, UMTS. Ja. Es gibt aber auch andere mobile Dienste und Radios, die nicht für den privaten Gebrauch gedacht sind. Ja, das sind diese paramilitärischen Systeme, wie für Polizei, Feuerwehr, Rettung, also alle Notdienste im Wesentlichen, die sich ein eigenes Netz wünschen. Ja? Der Wunsch ist sehr verständlich. Das heißt, man möchte sozusagen garantieren, dass das Netz nicht überlastet ist mit privaten Nutzern, sondern dass wirklich sozusagen hier der Notdienst, der Notruf wirklich durchkommt. Diese Systeme sind typischerweise ein bisschen anders aufgebaut und laufen nicht alle über fixe, feste Basisstationen. Und da können auch durchaus mobile Teilnehmer Basisstationen spielen. Das sind die sogenannten Bündelfunksysteme oder Truncated Radio. In Europa haben wir sozusagen das Tetra-System. Wenn Sie das jemals schon gehört haben, das ist ein Bündelfunksystem. Das wird teilweise für Sondereinsätze, für Bundeswehr eingesetzt, vor allem für Polizei und für Rettung und Feuerwehr. Das Problem war, dieses Tetra-System wollte niemand wirklich bezahlen. Die öffentlichen Systeme sind alle von uns bezahlt. Ja, da ist ein großer Markt dahinter, viele Teilnehmer, viel Geld. Ja. Und daher finanziert sich dieses sozusagen selbst. Auch die Eisenbahn, ÖBB zum Beispiel, wollte ein eigenes System haben. Sie haben aber alle zwischenzeitlich zumindest hier das öffentliche GSM-Netz genutzt. Ja. Das ist natürlich nicht besonders sicher. Was ist, wenn Sie irgendwo keine Versorgung haben oder die Zelle überlastet ist, müssen Sie natürlich Prioritäten vergeben, wer wann wo durchkommen darf und so. Ja, das heißt, Kapazität ist eine wichtige Größe und Kapazität definiert sich jetzt ein bisschen anders. Als Kapazität haben wir immer im einfachsten Fall hier Bits pro Hertz pro Sekunde einmal so definiert. Ja, das heißt, wie viel Bandbreite brauche ich, um eine bestimmte Information relativ schnell übertragen zu können. Jetzt definiert sich die Kapazität bezogen auf die Zellenfläche oder auf Quadratmeter. Irgendetwas muss, irgendwo muss die Fläche hinein. Ja, das heißt, in der Verfügbarkeit muss natürlich auch die Fläche drinnen sein. Das sind Sonderfälle, die hier für den mobilen Bereich von Interesse sind. Ja, diese paramilitärischen Radios sind nur sehr langsam aufgebaut worden, weil sie schwer finanzierbar sind. Das heißt, man hat immer den Umweg hier über GSM gemacht. GSM ist der erste wirkliche weltweite Standard im mobilen Bereich, im öffentlichen mobilen Bereich. Die ersten Anfänge im mobilen Bereich waren großteils auch über Satellit gehend. Ja, das heißt, in Gebieten, die dünn besiedelt waren, irgendwo im skandinavischen Bereich und so, ja, wo einzelne Familien sehr exponiert gelebt haben, die sind dann über Satellit sozusagen angebunden worden. Die Satellitenverbindung, es gibt natürlich im mobilen Bereich auch die Satellitenverbindung, ist aber immer eine relativ teure Verbindung. Daher versucht man immer terrestrisch zu bleiben, das heißt an der Erdoberfläche hier Basisstationen aufzubauen, die eine bestimmte Anzahl an mobilen Teilnehmern in ihrer unmittelbaren Umgebung versorgen. Ja? Die Informationsrichtung, das heißt die Informationsrichtung von Basisstation zu Mobile, hat verschiedene Namen. Die ersten Namen sind aus dem Satellitengerät gekommen. Und zwar Downlink und Uplink. Ja, das waren ursprünglich die Bezeichnungen hier für Satellitenverbindungen. Dann hier praktisch die Basisstation, die Funktion des Satelliten übernimmt, hat man auch hier die Terminologie übernommen. Mit Uplink und mit Downlink. Es gibt noch andere Bezeichnungen mit Forward Channel und Reverse Channel. Ja. Damit Inbound, Outbound, das ist im Wesentlichen all dasselbe. Ja? Ich werde großteils eben Uplink und Downlink, diesen Ausdruck, den wir benutzen in Anlehnung der Satellitentechnik. Ja? Es gibt leider sehr, sehr viele Abkürzungen hier, die manchmal auch doppelgleisig fahren, zum Beispiel wie SCDMA. CDMA steht für Code Division Multiple Access und S-CDMA ist seit jeher, seitdem es gibt, mehr oder minder für Synchronous CDMA gestanden. Mittlerweile steht SCDMA für Satellite CDMA, das heißt, wo CDMA über Satellitenverbindungen indiziert wird. Ja, das heißt, leider hat sich das immer ein bisschen, muss man ein bisschen aufpassen mit den Bezeichnungen. Generell, diese Kurzbezeichnungen sind sehr, sehr mühsam. Also, wenn Sie Standards lesen, hat jeder Standard sein eigenes Wörterbuch, sein eigenes Dictionary, das auch natürlich festgelegt ist und festgeschrieben ist. Und was wie bezeichnet wird. Im UMTS-Standard wird zum Beispiel Node A oder Node B für Bezeichnungen gemacht, die mit der Netzwerkstruktur zu tun haben. In GSM hat man das als Basisstation bezeichnet. Ja? Also man muss immer aufpassen, wie, in welcher Welt man momentan, mit welcher Terminologie man hier die Konversation betreibt. Aber die Struktur, im Prinzip der mobilen Kommunikation, ist nahezu in allen Systemen gleich. Ja, das heißt, es gibt immer zellulare Struktur und es gibt immer eine Basisstation. Ja, das heißt, es geht alles über eine Basisstation. Es gibt keinen direkten Link von Mobile zu Mobile. Das heißt, es geht alles über die Basisstation, über eine Zwischenstelle. Warum glauben Sie, haben wir diese Zwischenstelle eingeführt? Es ist ja viel einfacher, können Sie die Basisstationen ersparen, die relativ teuer sind, hier, wenn man da direkte Links hat. So wie in Ad-Hoc-Netzen hat man direkte Links. Welche Probleme, glauben Sie, kann es geben oder welche Gründe gibt es hier, über eine Basisstation zu gehen?
Würde dann der iPhone-Teilnehmer viel stärkere Leistung senden, von der Weiterentfernung gebunden wird?
Ja, das kann man aber auch in der anderen Richtung sehen, wenn zwei sehr knapp zusammen sind, die Basisstation sehr weit entfernt ist, dann hätten die eigentlich eine kurze Verbindung. Ja? Aber Sie haben schon recht, wenn ich hier an der anderen Zelle von Zellenrand zu Zellenrand gehe und in der Mitte die Basisstation liegt, habe ich natürlich wirklich eine Zwischenstation. Ja? Bitte? Ja, es gibt auch Broadcast-Channels natürlich. Ja? Das heißt, da ist eine Basisstation sicherlich von Vorteil, wenn sie die ganze Zelle versorgen soll. Typische Broadcast-Information ist Information über den Kanalzustand, welchen Slot oder so man sich anmelden kann, welche Signature man verwenden kann, das ist eine Anmeldeprozedur. Ja, das heißt, es wird in der Zelle immer Information verteilt, oder wenn Sie einen mobilen Teilnehmer suchen zum Beispiel, ja, sind nicht alle immer in der gleichen Zelle und so, manche schalten ihr Handy aus, bewegen sich und schalten es wieder ein und so, und dann sucht man einmal eine Basisstation, um mal zu wissen, wo man sich aufhält. Wenn ein Gespräch dorthin kommen soll oder ein Gespräch irgendwo eine Mobilstation adressiert, wo nicht von Haus aus festgelegt ist, wo sie sich befindet, sondern da muss man suchen und dazu braucht man auch einen Broadcast-Channel. Da es gibt Dinge, die einfach notwendig sind, Broadcast. Das heißt ein Weg, also von Basisstation hinunter, ohne einen Rückkanal. Das heißt, von Zelle zu Zelle, also die Gesprächsübergabe. Ja. Ja, das heißt, dadurch, dass wir zellular pflastern, müssen wir natürlich Mechanismen vorsehen, wie das Gespräch von einem Gebiet in das nächste Gebiet übergeben wird, ohne dass der Benutzer natürlich etwas merkt davon. Das heißt, wir brauchen kompliziertere Strukturen, die es natürlich im Festnetz nicht gibt in dem Sinne. Es geht sehr viel Overhead drauf eigentlich, für die ganze Signalisierung. Das heißt, wenn wir überlegen, wie überhaupt so Dienste, mit welchen Bursts, mit welchen Datenpaketen, die irgendwie zusammengeschachtelt sind, mit verschiedenen Aufgaben, wie die aufgebaut sind. Aber der Overhead ist etwas, das notwendig ist zum Betrieb des Netzes, wo keine User-Daten im Wesentlichen übertragen werden. Was glauben Sie, wie viel Overhead so in GSM, UMTS und so weiter ungefähr notwendig ist. Wie viel Prozent des gesamten Verkehrs? Ja? Rein nur, was sind Gesprächsübergabe, Broadcast, Anmeldeprozeduren und so weiter. Also alles, wo keine, die notwendig sind, wo Information übertragen wird, aber keine User-Daten übertragen werden. Wo schätzen Sie ungefähr? 35%. Andere Vorschläge? Bitte? 20. Wer sagt 20? Ah, gut. Ja, auch nicht. Andere Vorschläge noch? Schauen wir.
10%.
Wer hat das? Wo? 10%. Andere Vorschläge?
80.
Bitte?
80.
80. Jetzt haben wir schon, einen ganz schönen Spread da drinnen. Ja? Gut. Naja, 20 ist zu wenig, 80 ist zu viel, es sind so zwischen 50 und 60%. Also gar nicht so wenig eigentlich. Ja. Es ist natürlich auch verschieden, aber für Mittel über, was ich, vielleicht ganz Österreich gemittelt oder eine größere Fläche noch, mit vielen, vielen Zellen und so weiter, aber es gibt ja unterschiedliche Dienste dazwischen, also ungefähr 50-60% gehe ich hier drauf nur für Overhead. Das war natürlich etwas, was den Festnetzleuten leichtes Kopfzerbrechen bereitet hat. Ja, also 50-60% Overhead, so Gottes Willen, wer bezahlt das? Leitungen sind belegt und keine Userdaten drauf. Das war natürlich der Grund für die Grundgebühr, die man hier eingeführt hat. Ja, das heißt, Grundgebühr soll mehr oder minder nach dem Geschäftsmodell, was auch sehr verständlich ist, hier sozusagen den Overhead abdecken. Ja. Mittlerweile sind die Geschäftsmodelle sehr weit von den technischen Realitäten entfernt und dienen eigentlich nur mehr, hier Geschäft zu machen. Ja. Aber es ist ganz schön, was hier drauf geht an der Overhead. Ja. Gut. Welche Dienste, denken Sie, sind noch irgendwie interessant? Das heißt, Sprache. Sprache ist einmal etwas, also Telefonieren, sozusagen nichts anderes als die Erweiterung des Festnetzes, nur halt in dem mobilen Bereich. Das heißt, ich möchte einfach herumgehen können, die Freiheit haben, mich hier frei zu bewegen und Gespräche führen, wenn es geht, weltweit führen. Ja. Ein Kollege da hinten hat schon mal angesprochen, multimediale Dienste. Ja. Multimediale Dienste, also das ist immer so, es gibt mehrere Generationen der Mobilfunksysteme. Ja, das heißt, erste, zweite, dritte, vierte oder so, dreieinhalb gibt es auch dann noch einen Zwischenschritt. Das heißt, die erste Generation war die analogen Systeme. Ja. Die zweite Generation waren die digitalen Systeme, wobei hier analog und digital mehr oder minder das Modulationsformat hier betroffen hat. Ja, also wirklich analoge Modulation, sondern digitale Modulation. GSM haben wir bereits kennengelernt, was da hier verwendet wird, hier mit Gaussian Minimum Shift Keying, Zeit, Bandbreite, Produkt hier von 0,3. Das heißt, man nimmt gewisse Intersymbolinterferenz in Kauf hier und verwendet Equalizer, damit man mit dem Spektrum relativ moderat umgehen kann oder sehr beschränken kann. Die dritte Generation waren dann die gesagt haben, okay, die zweite war ausschließlich ausgerichtet auf den Standard her für Sprachkommunikation. Und die Stimmen sind laut geworden, naja, das Sprachnetz ist mehr oder minder aufgebaut, GSM ist vorhanden. Wenn Sie sich hier eine Karte anschauen würden, eine Weltkarte und alle Länder rot einfärben, wo GSM verwendet wird oder vorwiegend verwendet wird, dann ist fast alles rot. Ja. Zumindest alles dort, wo es wirklich mobile Kommunikation gibt. Also GSM ist wirklich ein Weltstandard geworden und hat sich relativ schnell ausgebreitet. Ja. Die Befürworter vor vielen Jahren der mobilen Kommunikation haben gesagt, das ist wunderschön, das braucht man, das wird ein Geschäft. Die Gegner haben gesagt, naja, es wird eigentlich nie ein Geschäft werden und es kann nie ein Geschäft werden, wenn die Störungen zu groß sind. Ja, das heißt, es gibt immer wieder Objekte, Abschattungen und so, das funktioniert ja die meiste Zeit gar nicht. Ja. Mit Synchronisieren haben wir gesagt, naja, durch diese starken Störungen kann man schwer synchronisieren und so weiter. Nicht? Und der Kunde wird es absolut nicht schätzen, wenn er mal keinen Empfang hat. Ja. Man war da sozusagen vom Festnetz relativ verwöhnt. Ja. Das heißt, man hebt ab sozusagen Festnetz, kriegt sofort Verbindung weltweit in bester Qualität, kann man sagen. Ja. Und die Gegner haben gesagt, naja, wenn das nicht der Fall ist, dann wird es nichts werden. Ja? Außerdem war es zur damaligen Zeit, das ist in etwa 20 Jahre her, 25 Jahre vielleicht, war die Akkutechnik noch nicht so weit entwickelt, dass man kompakt kleine Akkus erzeugen konnte mit hoher Energiedichte da drin. Ja? Mittlerweile haben wir sehr leistungsfähige Energielieferanten im mobilen Bereich da drinnen. Und ich glaube, dass das auch ein wesentlicher Punkt war für die Verbreiterung des Mobilfunksystems. Ja. Mittlerweile wissen wir, da haben wir zur Kenntnis genommen, dass halt das Handy nicht immer funktioniert oder nicht mit guter Qualität vielleicht funktioniert. Wenn sich irgendwo bewegen, auf der Autobahn, in einem Tunnel fahren, viele der Tunnel sind ja bereits ausgebaut, aber noch nicht alle, dann ist halt das Gespräch futsch. oder wenn Sie mit der Westbahn unterwegs sind, ja, so wie ich, von Wien weg Richtung Westen, dann kommt bald auch so ein kleines Funkloch, ja, wo es eine Verbindung weg ist. Dann wieder einmal irgendwas. Ne? Also man sagt, wenn man telefoniert, sagt, na, ich sitze im Zug, es kann sein, dass es bald aus ist oder einmal nicht da ist. Ne? Das ist was, was am Festnetz einfach nicht existiert. Ne? Gut, wir sind mehr oder minder, wir haben uns angepasst. Ja? Wir schätzen die Mobilität mehr, wie vielleicht die hundertprozentige Verfügbarkeit, ja? Oder Qualität. Ja? Das ist uns einfach, das ist uns dieses Wert. Ne? Sonst wäre die Konkurrenz ja sehr, sehr groß und das Mobile hätte sich ja wirklich nicht durchsetzen dürfen. Da gibt es auch noch andere wirtschaftliche Aspekte. Also er hat gesagt, okay, man kann das in einem Land, kann man ein Mobilfunksystem einführen, kann das einmal aufbauen. Dafür braucht man viele Leute, auch Ingenieure beim Aufbauen und so. Und da hat man jeden sozusagen, also wir haben traumhafte Jobs bekommen, so vor 20 Jahren. Jeder, der Mobilfunk schreiben konnte, hat eine super Gage gehabt und viel Arbeit. Ja? Mittlerweile ist alles relativ gut aufgebaut und ausgebaut und so. Nur in kleinen Bereichen, halt, wie Tunnels oder Bahnhofshallen und so, wo man noch ein bisschen was machen kann und die Qualität verbessern kann, wo wirklich Ballungszentren sind, da wird man ein bisschen was erneuert und verbessert, aber im Großen und Ganzen ist es aufgebaut. Ne? Daher haben sie gesagt, naja, man muss ein bisschen das Bedürfnis spüren für die nächste Generation. Wir müssen wieder alles aufbauen, alles wegschmeißen sozusagen und können das Geschäft ein zweites Mal machen. Das heißt, man braucht Multimedia. Ja, man muss den Leuten das schmackhaft machen, Video-Download, das Kinderprogramm sich anschauen und sonstige Dinge. Ja. Und das viel Fußballspiel am Handy und auch solche netten Dinge. Ja. Das Problem ist natürlich die Bandbreite. Ja. Das heißt, wenn ich multimediale Dienste anbiete, brauche ich eklatant viel Bandbreite. Oder anders ausgedrückt, sehr kurze Impulse, weil ich sehr viel Information übertragen möchte. Da muss. Ja. Und das andere ist, Bandbreite kostet Geld. Bandbreite ist nur einmal verfügbar. Ich kann es natürlich mehrfach belegen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten dafür, wie man das tun kann und auslassen. Aber im Wesentlichen ist es, zu einer Zeit ist ein Herz immer nur einmal verfügbar, an einem bestimmten Ort. Ja? Das heißt, die zellulare Struktur hat auch andere Nebeneffekte noch, nämlich, dass ich in einem großen Entfernung, einen großen Abstand hier, dieselbe Frequenz noch einmal verwenden kann. Ja, das heißt, ich benutze etwas, was mir an und für sich immer unangenehm ist, nämlich die Dämpfung. Ich möchte keine große Dämpfung haben. Ja, ich möchte innerhalb meines Versorgungsgebiets, wenn es geht, Dämpfung 0 haben. Und an derselben Grenze, die ich definiere, soll es plötzlich auf 0 gehen. Ja, und damit es in anderen Zellen keine Probleme gibt. Das geht leider nicht. Ja, das heißt, es gibt Störungen, die in der eigenen Zelle auftreten und auch ihre Wirkung zeigen. Es gibt auch Störungen, die von anderen Zellen kommen. Wenn ich aber jetzt die Frequenzen, die ich habe, damit es zu keiner Frequenzkollision kommt, in einer sehr großen Entfernung wiederverwende, dann rechne ich damit, dass hier die Dämpfung so stark ist, dass diese beiden nichts mehr miteinander gemeinsam haben oder sich nicht in die Quere kommen. Ja, das heißt, Frequenzwiederverwendung ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich weltweit nur einmal die Frequenzachse vergeben könnte, dann wäre es bald aus. Ja? Dann hätte man keine flächendeckende Versorgung. Mittlerweile haben wir das relativ gut in den Griff bekommen. Ja? Die Netze sind, die multimedialen Anwendungen brauchen hohe Bandbreite, haben wir bereits festgestellt. Was könnte sich noch irgendwie an multimedialen Diensten vorstellen? Ja, das heißt, UMTS ist sozusagen angetreten, hier einen Standard zu definieren, wo eben Multimedia ein Thema ist. Und da sind immer diese ominösen 2 Megabit pro Sekunde im Spiel. Ja, das heißt, man braucht 2 Megabit pro Sekunde und so weiter, und alle diesen, und diese Dienste abzusetzen. Das war natürlich eine Bauernfängerei am Anfang. Ja, das heißt, ich habe Werbeveranstaltungen der Mobilcom besucht, wo Leute eingeladen wurden, die an und für sich hohes Ansehen genossen haben. Ja. Einer davon war der Negroponte. Negroponte ist Professor am MIT und ist an und für sich ein Journalist gewesen. Der war nie ein Techniker. Das war ein Journalist gewesen und sehr populär wissenschaftlich unterwegs gewesen. Hat aber geschafft, hier durch populäre Vorträge hier bis zu angeblich 300 Mitarbeiter zu bekommen. Mittlerweile gibt es ihn nicht mehr, also das Institut gibt es nicht mehr. Ja. Er hat nur versprochen und nicht gehalten. Ja. Und einen seinen Vortrag habe ich mir angehört, war in Wien. Wunderschön aufbereitet gewesen. Ja, der Bursche hat überhaupt keine Ahnung gehabt, was wirklich digitale Kommunikation ist. Und das Bedauerliche ist, dass auch die obersten Chefs der Mobilcom das nicht, oder zumindest vielleicht wissentlich nicht zugegeben haben. Ja. Es hat 2 Megabit pro Sekunde für einen jeden. Kann ich nur einmal in einer Zelle vergeben. Ja. Da bin ich der einzige User in der ganzen Zelle. Das hat man verschwiegen. Mittlerweile gibt es Overlay-Strukturen und so, wo man ein bisschen mehr noch rausholen kann. Aber im Großen und Ganzen war immer verschwiegen, dass es nur für einen einzigen gilt in einer Zelle. Ja. Jeder glaubt, er kriegt das auch wirklich selbst. Ja. Kann er schon haben, ja. Nur es wird es nicht bezahlen können. Ja. Das ist das Problem. Ja. Wir bezahlen ja nach Bandbreite im Wesentlichen. Ja. Wenn auch die Tarife eigenartig gestaltet sind, aber im Großen und Ganzen, wer mehr verbraucht, im Wesentlichen Bandbreite verbraucht oder Ressourcen verbraucht, Systeme, Betriebssysteme hier, oder den Betrieb von Systemen verbraucht, der muss einfach mehr bezahlen. Daher ist Sprache noch immer eines der Hauptgeschäfte dieser mobilen Betreiber. Ja. Die große Killer-Applikation meines Wissens habe ich noch immer gesucht, ja, für UMTS. Ja. Man hat viele Leute angesetzt darauf, hier nachzudenken, was man wirklich hier anbieten kann. Ja, das Problem ist, sobald die Bandbreite zu hoch wird für diesen Dienst, bezahlt es niemand. Jetzt bin ich bei meiner ursprünglichen Frage wieder, jeder hat mindestens ein Handy. Ja. Wenn Sie jetzt an eine Familie denken, ja, Familie mit Kindern, ja. Nahezu jedes Kind hat heute schon ein Handy. Manche haben nicht nur eines, sondern mehrere. Wenn Sie jetzt nur eine kleine Familie hernehmen, mit 3 Leuten oder so, ja, also ein Kind, sagen wir, einer hat ein Handy mehr, sind das 4 Handy in einer Familie sozusagen. Ja. Das heißt, das schlägt sich dann schon im Laufe des Jahres dann zu Buche. Ja. Am Anfang ist es schön und sagt, naja, monatlich ist es so und so viel. Naja, das geht schon irgendwie. Und der nur ein Handy, na, dann will der ein Ex haben und einen anderen Dienst, muss er wieder unterschreiben und so. Das wird auch schon gehen. Ne? Aber im Endeffekt sind die Leute ungefähr mit einer Verzögerung von 3-4 Jahren hellhörig geworden und gesagt, okay, irgendwo wird das jetzt zu viel im Familienbudget. Ja? Und jetzt soll man dann auch noch multimediale Dienste, die noch teurer sind, bewerben und so. Das geht einfach nicht. Ja? Das heißt, eines der Handicaps für diese multimedialen Dienste ist, dass sie nach wie vor noch viel zu viel Geld kosten. Ja, also es ist einfach nicht finanzierbar. Das ist meine persönliche Meinung. Ja. Sonst hätten sie alle, es ist ja wunderschön und alles mit schönen Display und Färbung und was immer soll das, aber im Wesentlichen will man eigentlich nur telefonieren einmal. Das ist einem, was einem am wichtigsten ist. Und erst in zweiter Linie kommt dann alles andere. Ja, also hier und da mal SMS lesen, ist auch kein Problem, hier und da mal eine E-Mail lesen, das geht auch noch. Aber dann irgendwo so richtig mobil unterwegs zu sein, in der Wiese zu sitzen und so, auch vielleicht mit einem Notebook oder was, kostet noch einiges. Ja? Diese mobilen Büros und Teleworking und so, das ist schon ein großer Vorteil geworden. Einer der größten Vorteile vielleicht von UMTS sind die sogenannten Location-Based Services. Also wenn Sie unterwegs sind, irgendwo in einer fremden Stadt, können Sie sich vielleicht die Karte runterladen, können Sie sich das nächste Hotel, die nächste Polizei, die nächste Rettung und so weiter dorthin führen lassen. Aber das haben Sie ja auch mehr oder minder dann schon in GPS integriert. Das heißt, es treffen dann schon langsam 2 Welten aufeinander. Das eine ist Kommunikation, das andere ist Navigation. Ja, das heißt, man kombiniert das jetzt. Das heißt, man braucht sehr oft eine Navigationslösung. Das heißt, ich möchte wissen, wo ich bin und entsprechend dieser Information bekomme ich andere Informationen selektiv zugespielt. Das sind die sogenannten Location-Based Services. Ja. Oder Notfalldienste, wenn man irgendwen orten möchte und sagt, okay, der ist in Not und so, hin und her. Also diese Dinge alle. Man hat in vielen Standards, vor allem in UMTS, dann ein bisschen zu viel sich gewünscht. Ja. Zum Beispiel, es muss eine bestimmte Qualität erreichbar und weltweit verfügbar sein bis zu einer Geschwindigkeit von 300 Stundenkilometer. Ja, das heißt, 300 Stundenkilometer ist eine relativ große Geschwindigkeit. Ja. Kommt dann eigentlich nur mehr für wenige Vehikel sozusagen in Frage. Ja. Wenn einer Ferrari hat vielleicht und telefonieren möchte nebenbei, ne, unerlaubterweise schneller vor, als ja, erlaubt ist. Halt, ne. Das heißt, man hat das dann aufgeweicht, hat gesagt, okay, damit der Standard nicht gekillt wird, geben wir ein bisschen runter. Das heißt, im Wesentlichen genügen uns irgendwo Geschwindigkeiten bis 150 Stundenkilometer. Und bis dorthin funktioniert es auch relativ gut. Ja. Sprachdienste sind Echtzeitdienste. Das heißt, bei Echtzeitdiensten ist der Delay wichtig. Ja, das heißt, wie stark das verzögert werden darf. Und der Delay liegt in etwa so bei 300 Millisekunden. Alles, was über 300 Millisekunden hier bei einem Sprachdienst an Verzögerung auftritt, empfindet man schon ein bisschen störend dann. Ja, Länge natürlich noch schlimmer. Im mobilen Bereich müssen Sie sämtliche Möglichkeiten, die Sie kennen, Störungen zu reduzieren, ausnutzen. Das heißt, Sie brauchen Codierung, Sie brauchen Equalizer, Sie brauchen Interleaving. Und mit dem Interleaving ist das Problem mit dem Delay. Das heißt, Sie dürfen bei Sprachdiensten keine so großen Interleaver-Tiefen erwähnen. Das heißt, die große Verschachtelungstiefe. Das haben sie ein Problem damit. Und dann Codierung kommt auch noch dazu. Und so. Es gibt, die Delays akkumulieren sich relativ schnell auf. Ja. Man will natürlich auch die Frequenz bestmöglich ausnutzen. Das heißt, die Frequenzbänder ausnutzen hier. So, das heißt, wir haben jetzt einiges zusammengestellt hier, was wirtschaftliche Aspekte sind, was Aspekte sind, die irgendwie mit dem Dienst zu tun haben oder was wir haben wollen und uns angenehm empfinden. So, jetzt werden wir uns ein bisschen konkreter mit den Eigenschaften des Kanals auseinandersetzen. Ja? Jeder Nachrichtentechniker, der ein System entwerfen möchte oder designen möchte, hier muss zuerst einmal den Kanal kennen. Ja, das ist egal, was immer das ist, ob das mobil oder nicht mobil ist, man braucht die Eigenschaften des Kanals, man braucht die Eigenschaften der Störung, man braucht den Mechanismus, wie wirkt die Störung auf mein Nutzsignal. Und natürlich die zweite Frage, die sich daraus ergibt, wie kann ich diese Störung am besten bekämpfen? Ja, entweder reduzieren oder vielleicht sogar vollständig wegbringen. Ja, das heißt, im mobilen Bereich kommt die Zeitabhängigkeit hinein. Und die Zeitabhängigkeit, hohe Dynamik, also sehr schnelle zeitliche Änderungen, bedürfen natürlich auch sehr schnelle Algorithmen. Sehr schnelle Algorithmen, das Handy ist nichts anderes als Software, ein kleiner Computer und so, braucht natürlich schnelle Algorithmen. Das heißt, schnelle Algorithmen heißt hohe Leistung. Rechenleistung, hohe Rechenleistung heißt wieder hoher Leistungsverbrauch im Wesentlichen. Das heißt, wir brauchen mal Low-Volt-Technology, damit hier die Leistung nicht so stark belastet wird. Wir müssen alles mobil aufbringen. Ja? Aber der limitierende Faktor ist der Kanal. So, damit wir den Kanal ein bisschen hier. So, im mobilen Bereich brauchen wir alles, was wir hier haben, und noch ein bisschen mehr. Daher haben wir hier in unserem generischen Modell hier sozusagen alles hier eingerendet. Und das Hauptproblem macht natürlich hier dieser Kanal. So, wir beschäftigen uns hier mit terrestrischen Mobilfunksystemen, also keinen Satellite-Systemen hier. Das heißt, alles, was sich hier auf der Erdoberfläche abspielt, zellulare Strukturen mit Basisstationen und mobilen Einheiten. Ja. Wir brauchen etwas, um hier die Störphänomene zu beschreiben. Ne? An Störungen kennen wir bis jetzt AWGN einmal, unsere Paradestörung hier. Wir kennen hier als Störung vielleicht eine CW-Störung, also eine starke sinusförmige Störung, sehr schmalbandige Störung, das Gegenstück zur breitbandigen AWGN-Störung. Wir kennen Verzerrungen erst am Kanal, die durch Dispersion auftreten, also Laufzeitverzögerungen hier, die man durch Equalizer wieder zu zurückschrauben kann. Und die Frage ist, wie stark ändert sich das? Das heißt, unsere Verzögerungen, die hier auftreten, hier und Schwunderscheinungen, heißt, die Amplitude ist futsch. Ja, das heißt, ich betrachte die Einhüllende liefert mir sozusagen die hier Papier, die Energie, die da drinnen steckt. Ja, das heißt, ich habe einen Energiedetektor, das heißt, wir haben sogenannte langsame und schnelle Schwunderscheinungen. Das heißt, mein Signal ist da und ist nicht da. Und es gehorcht einem bestimmten zeitlichen Muster. Das kann sehr schnell abwechseln, das kann lang verfügbar sein, kann dann wieder länger weg sein, oder es kann sehr schnelle Einbrüche haben, die sich relativ gut dann wiederholen. Dann, zellulare Funknetze. Wir reden ausschließlich natürlich hier von Funk. Es gibt natürlich auch andere mobile Systeme hier, wo man versucht hat, hier teilweise sogar mit optischen Systemen, von Indoor-Systemen. Ja. So, wir beschäftigen uns dann mit der Spread-Spektrum-Technik. Die Spread-Spektrum-Technik ist der Basislayer für UMTS. Ja, das heißt, alle Eigenschaften von UMTS basieren auf der Spread-Spektrum-Technologie. Und die CDMA-Technologie ist die Mehrbenutzer-Variante der Spread-Spektrum-Technologie. Also Spread-Spektrum ist Punkt-zu-Punkt-Verbindung, die CDMA ist Punkt-zu-Mehrpunkt oder umgekehrt, also wo mehrere Teilnehmer die Spread-Spektrum-Technik verwenden. Ja, das ist da mehr oder minder Richtung UMTS gehen. Wir beschäftigen uns hier mit Funknetzen terrestrischer Art und Outdoor-Systeme, also keinen Indoor-Systeme. Der Outdoor- und Indoor-Kanal verhält sich unter Anführungszeichen relativ ähnlich, nur mit Zeitkonstanten, die einen Faktor 1000 dazwischen haben. Ja, das heißt, das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Und der Grund ist der, dass die Abmessungen hier drinnen natürlich viel kleiner sind als wie draußen. So, terrestrischer Mobilfunk. Dopplerverschiebung. Was ist eine Dopplerverschiebung? Was ist der Doppler? Gibt es heute nicht mehr Doppler, ne? Gibt nicht mehr Tetrapack, ne? Nur billiger. Was ist die Dopplerverschiebung?
Also der Empfänger bewegt der Sender, dass er eine Zeitdifferenz gibt zwischen der Vorlauf und Rückwärtsdifferenz.
Ja, das heißt, der Doppler-Effekt kommt zum Tragen und der Christian Doppler hat uns das mehr oder minder operiert hier. Ja? Was passiert hier? Wie groß ist denn die Dopplerfrequenz? Wie groß ist die Dopplerfrequenz, wenn ich mich auf einer Quelle zu oder weg bewege? Ja, das kommt dann aus Vorzeichen drauf an. Wie ist die Dopplerfrequenz definiert? Worauf kommt es an? Ich habe eine Quelle, die halt irgendwie räumlich betrachtet eine Periode hat, also Lambda ist die räumliche Periode hier. Genau, also Geschwindigkeit durch, also V durch Lambda. Ja. So, wenn das Lambda jetzt ersetze dann, da ich sich hier im Punkt handel mit C, habe ich dann unten das C stehen und dann mal F. Ja, das heißt die Frequenz, die hier verwendet wird. Wie groß ist jetzt die Dopplerverschiebung oder die Dopplerfrequenz für 900 MHz, also ursprünglich das GSM oder noch immer GSM natürlich, sagen wir 900 MHz, wenn ich mich hier bewege, sagen wir mit 1,2 Stundenkilometer. Also wenn ich gehe langsam, 1,2 Stundenkilometer. Was kommt da raus als Dopplerfrequenz oder Dopplerverschiebung bei 900 MHz? Na, schätzen Sie es einmal ab, was da ungefähr rauskommt. Vorher rechnen schon, kritzeln schon. Manche kritzeln was anderes. Na, ungefähr ein Hertz kommt raus. Ja? Das heißt, ein Hertz ist natürlich ein Hertz, das ist nicht so viel im Vergleich zu 900 MHz, aber es ist auch die Geschwindigkeit sehr gering, mit 1,2 Stundenkilometer. Ja? Das Ganze schon für eine höhere Geschwindigkeit ausrechnen, dann kommt natürlich schon etwas Beachtliches heraus. Das heißt, die Dopplerverschiebung hier natürlich im Maximalbereich, wenn ich mich auf die Quelle zubewege, ist nicht vernachlässigbar. Ja, das heißt, wenn Sie dann was hier das ganze System noch wie bei UMTS ursprünglich für 300 Stundenkilometer haben wollen und ich zwei, na gut, Basisstation steht immer fix, also 300 Stundenkilometer, mehr geht nicht. Ne? In Ad-Hoc-Netzen schaut es anders aus, nur da bewegt man sich nicht. so schnell. Die sind eher lokal bedingt und frei oder schneller konfigurierbar. Da kommt auf andere Dinge drauf an. Ja? Also die Dopplerfrequenz ist nicht vernachlässigbar, kann einen schönen hohen Wert an hier annehmen. Ja? Für 900 MHz einmal. Ja? Das heißt, die Bewegung des Teilnehmers ist das Entscheidende. Ja? Wenn ich mich in einem Radius um die Basisstation bewege, dann spielt es natürlich relativ wenig Rolle. So, die erste Dopplerverschiebung ist einmal ein ganz wichtiges Phänomen, das ich hier habe. Welche Probleme bereitet mir die Dopplerverschiebung, wenn ich die Frequenzen verschiebe?
Die Wellenlänge, das ist
der Antenne. Ja, das sind relativ breitbandige Antennen, also dort funktioniert es relativ gut noch. Ja. Aber beim Synchronisieren zum Beispiel, ne, also Synchronisieren, Sie brauchen immer Träger und Phase und so. Ne. Wenn ich dann natürlich hier einen konstanten Doppler drauf habe oder einen veränderbaren Doppler, weil sie ihre Geschwindigkeit ändern, ihre Richtung ändern oder sonst irgendetwas sicher tut, müssen sie ständig die Frequenz nachführen. Ja. Das heißt, der Empfänger, die Synchronisation des Empfängers hier hat eine besondere Belastung durch diese Dopplerverschiebung. So, diese langsame räumliche Schwunderscheinung. Das heißt, wenn wir uns bewegen hier, könnten wir eine Topologie festlegen und könnten wir ein Ausbreitungsmodell hier jetzt haben. Ich habe eigentlich irgendwo so, vielleicht stelle ich das dann für morgen zusammen, wenn wir erst suchen, wo ich das noch habe. Da gibt es eine schöne so 3D-Diagramme dafür, für langsame und schnelle Schwunderscheinung. So, das heißt, die langsamen Schwunderscheinungen sind die, die, wenn ich mich bewege, die sich halt kontinuierlich ändern, ja, die keine großen Einbrüche haben, die sich aber vom Pegel, vom Mittelwert her, doch merklich ändern. Und diese Phänomene kommen im Wesentlichen durch Abschattung und durch Beugung zustande. Ja, das heißt, Abschattung und Beugung, wenn ich mich hier in einem Szenario bewege, wo Objekte dazwischen sind, der andere Effekt, den wir noch haben, ist Streuung, den wir dann noch berücksichtigen werden. Aber im Wesentlichen kommt es hier durch die Topologie zustande, durch große statische Gebäude. Also ich bewege mich da irgendwie durch. Ja? Das ist der sogenannte langsame Schwung. Der langsame räumliche Schwung, räumlich heißt, ist immer nur bezogen, weil ich mich bewegen darf. Ja? Das heißt, ortsabhängig ist. Den kann man relativ gut in den Griff bekommen. Wie glauben Sie, kann man so den räumlichen Schwung in den Griff bekommen, den langsamen räumlichen Schwung in den Griff bekommen? Wodurch? Ja, ich habe jetzt einen Signalpegel an meiner Antenne, der ändert sich halt nach oben, ein bisschen kleiner, ein bisschen wieder nach oben. Ich brauche jetzt ein bestimmtes Quality of Service. Quality of Service heißt ein bestimmtes SNR und dieses SNR bedingt natürlich wieder die Bitfehlerwahrscheinlichkeit. Und die nehmen wir sozusagen als Parademerkmal her für die Qualität des Dienstes. Jetzt ändert sich aber das empfangene Signal hier mit der Zeit. Was ist die naheliegendste Idee?
Dass man einen anderen Frequenzkanal verwendet, oder?
Man könnte ausweichen auf einen anderen Frequenzkanal, ja, in der Hoffnung, dass der vielleicht besser ist. Ja. Das wären so der erste Ansatz von Diversitätsverfahren. Ja, das heißt, wenn das eine nicht gut ist, nehme ich was anderes. Also Switch Diversity vielleicht. Ist noch nicht notwendig beim langsamen räumlichen Schwund, aber sehr wohl dann beim schnellen. Ja. Den langsamen kann ich noch immer durch Verstärkung ausgleichen. Ja. Den kann ich noch immer irgendwie durch... Es gibt in dem ganzen Protokoll, gibt es ja, wenn wir schon vom Overhead gesprochen und so, gibt es bestimmte Burst-Strukturen, wo nur User-Daten drinnen sind und andere Informationen, die zum Betrieb des Netzes notwendig sind, oder zur Aufrechterhaltung der Struktur. Ein Bit davon gehört für die Leistungsregelung. Ja, das heißt, die Leistungsregelung ist ein ganz wichtiges Faktum in einer zellularen Struktur. Das heißt, Teilnehmer, die weiter entfernt, also jetzt nehmen wir mal eine unbebaute Zelle, also ganz eine glatte, wunderschöne, plain earth, passlos, ja, Modell hier, wenn ich mich einfach nur weiter weg bewege, ja, dann die Sendeantenne wäre zum Beispiel die Basisstation und empfangen, sozusagen die Antenne wäre die Mobile Station. Die bewegt sich immer weiter weg, das heißt, das Signalfeld wird immer kleiner. Ja? Umgebaut, das heißt mit etwa mit 1 durch die Entfernung, zum Quadrat der Entfernung. Ja? Und daher, ja, eigentlich kannst du eher der vierten, wenn wir einen Plenier als Bas losnehmen. Ja? Also zwei Pfade-Modell. Ja? Also, man kann es auch über Freiraum ausbreiten und abschätzen, das ist momentan nicht ganz so wichtig. So, das heißt, es ist auf jeden Fall ein Bruch im Signalfeld. Das heißt, im Rückkanal brauche ich ständig einen Servicekanal, der sagt, ich möchte mehr Leistung haben. Das heißt, da gibt es ein Bit drinnen, manchmal bei UMTS gibt es dann schon zwei Bits drinnen, aber im Wesentlichen ist es ganz einfach Information. Bit gesetzt heißt, fahr mit der Leistung in der Höhe, Bit nicht gesetzt heißt, bleib oder geh runter. Ja? Eigentlich heißt es geh runter, ja? Weil dann kommt eh wieder mit geh rauf. Eine Regelung ist immer eine gute Regelung, die immer ein Regelsignal liefert und nie Null liefert. Ja? Also eine Regelung ist immer eine gute Regelung, damit nichts zufrieden ist. Ja? Erinnern Sie sich vielleicht an das Idling Noise, das wir nicht hier haben wollten, hier bei DCM oder eigentlich bei Delta-Modulation. Ja? Da ist ja ständig hier rauf und runter geschaltet. Dann haben wir dann die Stufenbreite verkleinert, damit hier weniger Rauschen hier auftritt, also Quantisierungsrauschen auftritt. Hier in dem Sinne, hier wollen wir die Regelung haben, die ständig sagt, eine Regelung ist immer gut, die immer aktiv ist, sagt rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. Im Wesentlichen bleibt alles schön gleich. Ja? Schlecht ist, wenn man seit Zeit lang mal nichts tut, weil das rauf und runter lockt die Synchronisationskreise. Ja? Das heißt, wenn sie gefordert wird, etwas zu tun, adaptiert sie sich ständig an die neuen Verhältnisse. Wenn sie mal eine Zeit lang nichts tut und dann plötzlich was tun soll, kann es sein, dass sie vielleicht nicht mehr dann mitkommen. Ja, dass sie die Parameter so verändert haben, dass sie nicht mehr locken kann. Im Wesentlichen sind es Regelkreise, also Schleifenstruktur. So, das Mobile sagt, Bit setzen, mehr Leistung, mehr Leistung, mehr Leistung. Ja, so lange bis, dass halt die Leistung erschöpft ist. Mehr geht halt dann nicht. Ja. So, das ist dieses sogenannte Power Transmit Bit. Jetzt haben wir aber eine bebaute Struktur, wir haben keine ebene Fläche da drinnen. Das heißt, wir haben eine bebaute Struktur und der Pegel bricht ein, nicht aufgrund der Entfernung, die wir hier weg sind, sondern der Pegel bricht ein aufgrund von Reflexionen. Ja, also bei den Planar Sparslos haben wir die Reflexion über der Erde gehabt, also über diesen planen Erde. Jetzt haben wir noch Reflexion über Gebäude und so weiter. Aber im Wesentlichen haben wir ein 1 durch R der vierten Verhalten da drinnen. Ja? Das heißt, die physikalische, die tatsächliche Entfernung von der Basisstation ist nicht mehr das, was ich über den Empfangspegel messen kann. Das ist eine fiktive Größe. Ich kann sehr knapp bei der Basisstation sein, aber sehr große Abschattung haben und gerade dieser Teilnehmer verlangt eine hohe Leistung. Ja? Obwohl er sehr knapp, räumlich sehr knapp zur Basisstation sitzt. Das heißt, das hat nichts mehr mit dem zu tun. Aber bei langsamen Schwungphänomenen kann ich durch Regelung hier dieses ausgleichen, in einen Bereich kommen, wo das Quality of Service passt. Ja, ich habe ausreichend Zeit. Ja, das heißt, es gibt einen sogenannten Trip Around Delay. Das heißt, das Signal kommt zur Basisstation, also zur Mobile Station misst die Leistung und teilt sie über einen Rückkanal der Basisstation mit und sagt, war okay oder war nicht okay. Ja, rauf oder runter. Das heißt, es dauert eine bestimmte Zeit, bis es die reagieren kann. Und die Reaktionszeit der GSM ist noch relativ gering im Vergleich zu UMTS, ist viel, viel schneller. Der Power-Update erfolgt in GSM ungefähr mit 4 Hertz, und, also 4 Mal pro Sekunde, und für UMTS in etwa, ich weiß es nicht genau auswendig, aber 800 Mal oder so, also signifikant mehr. Ja? Das heißt, je schneller das regeln kann, umso genauer wird natürlich hier der Empfangspegel, umso besser ist das Quality of Service aufrechtzuerhalten. Und das geht noch für die langsamen räumlichen Schwunderschwingungen. Dann die schnellen räumlichen Schwunderschwingungen. Die schnellen räumlichen Schwunderschwingungen treten aufgrund von Reflexionen. Das heißt, und zwar im Wesentlichen Totalreflexionen. Ich kann wieder das Zwei-Pfade-Modell hier hernehmen. Der Umweg ist relativ gering und wenn ich dann das Pech habe, sozusagen, ich muss die Feldstärke, die sich hier an der Antenne überlagert, vektorell betrachten, weil ich das Pech habe, dass die in Phasenopposition liegen, sie sind nahezu gleich groß, dann canceln sie die zu Null. Ja, das heißt, ich habe zwar große Feldstärke, aber die Summenfeldstärke hat den Wert 0. Das heißt, das Signal bricht ein. Ich habe kein Signal dort. Ja. Wird Ihnen vielleicht manchmal schon aufgefallen sein, dass Sie hier an bestimmten Orten schlecht empfangen, bewegen sich ein bisschen, oft ein paar Meter reichen und Sie haben plötzlich wieder gute Konditionen. Ja. Etwas Ähnliches, aber wirklich nur etwas Ähnliches ist hier auch, passiert auch teilweise im Radio. Ja, das heißt, wenn Sie irgendwo an einer Kreuzung stehen, einen Pech haben und dort ausschließlich mal ein Autostückchen hervorrollen oder so, haben Sie wieder bessere Konditionen vielleicht. Ja. Aber das ist, nur, das ist nicht ganz mit dem mobilen Bereich zu vergleichen, weil da sind wir bei zwischen 88 und 108 MHz. Also in einem Bereich, wo die Ausbreitung noch günstig ist. Günstige Ausbreitungsverhältnisse generell haben wir in einem Bereich ungefähr bei 250 MHz. Nur der 250 MHz Bereich ist schon relativ gepflastert, da kann man immer recht viel machen. Ja, zwischen 60 und 250 sind Frequenzbereiche, die kaum verfügbar sind. Bei 60 bis 100 oder so und auch mehr bis 150 liegen die Militärs, die haben sich einfach einmal einen großen Block genommen, das Frequenzspektrum, und dort der gehört uns. Ja, Punkt. Für den Zivilbereich und dann kam man natürlich auf 900 MHz. 900 MHz hat auch günstige Ausbreitungsverhältnisse. Das war kein Zufall, dass man 900 MHz gewählt hat für GSM, sondern man hat sich das sehr genau überlegt hier. Und jetzt sind wir halt irgendwo bei 2 GHz, also auch Bereiche, die hier noch ansprechend sind für die mobile Kommunikation. Das heißt, es spielt sich alles zwischen 1 und 2 GHz im wesentlichen Frequenz. Also entsprechend haben wir alle Bandbreitenverhältnisse. Das heißt, schnellen räumlichen Schwunderscheinungen kann ich die auch so wie die langsamen mit einem Verstärker ausregeln. Warum nicht?
In der Interferenz, wenn wir destruktive Interferenz haben, dann uns der Verstärker
nicht. Ja, wenn die in 180 Grad, ist egal wie groß das ist, haben sie Summe ergibt immer 0. Das ist sehr einleuchtend offensichtlich, dass hier das Prinzip der Verstärkung nicht mehr funktioniert. Ja.
Also man fängt den Verstärker auf einer anderen Stelle an.
Ja, dann haben wir aber schon eine Form der Diversität verwendet, nämlich räumliche Diversität. Ja, das heißt, wir können mit normaler Verstärkung nichts ausrichten, wir brauchen sogenannte Diversitätsverfahren. Ja. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Diversitätsverfahren sind nichts anderes als, und jetzt sind wir wieder bei der Entscheidung, die Entscheidung wird getroffen aufgrund des SNRs am Entscheider, wie wir bereits wissen. Ja, wenn ich binäre Übertragung habe, wie groß das der Wert ist, je eindeutiger im Entscheidungsgebiet liegt oder anders ausgedrückt, je weiter er von der Entscheidungsgrenze entfernt ist, umso verlässlicher und sicherer ist die Entscheidung. Ja? Und das sollte zu bewirken. So, das heißt, ich brauche in der Entscheidungsvariable mehrere Anteile, die sich additiv zusammenfügen. Das heißt, ich habe nicht mehr einen Pfad oder einen Input für meinen Detektor, sondern ich habe mehrere Inputs. Und die Inputs kommen jetzt zum Beispiel von anderen Antennen. Ja? Ich habe in bestimmten Entfernungen, räumlichen Entfernungen, andere Antennen. Ja? Das heißt, ich habe nichts anderes als die räumliche Diversität benutzt, das heißt, einen bestimmten Abstand zueinander und die empfangen alle andere Signale, die ein anderes Mehrwegeprofil haben und daher andere Pegel liefern. Ich führe die dann zusammen und kombiniere die. Ja? Das heißt, ich habe ich brauche statistisch unabhängige Anteile da drinnen, weil sonst hilft es mir nichts. Ja? Und zwar räumliche Diversität ist eine Möglichkeit hier. Raumdiversität. Ich glaube, Sie haben das angesprochen, Frequenzdiversität. Ja? Das heißt, ich wechsle einfach den Frequenzkanal oder Frequenzbereich und sage, okay, andere Frequenz, andere Störsituation. Wir werden dann gleich sehen, warum das so ist. Ja, also momentan versuchen Sie mir das zu glauben. Ja. Es gibt natürlich auch noch andere Diversitätsverfahren hier. Zeitdiversität. Ja, das ist ja alles zeitabhängig. Ja. Das heißt, ich bewege mich in der Mobil. Und wenn ich mich bewege, ändert sich natürlich über der Zeit die Störsituation. Das heißt, ich übertrage was Sie das Symbol 20 Mal von mir aus, in der Hoffnung, dass von den 20 Symbolen 10 zu einer Zeit übertragen werden, wo die Empfangssituation günstig ist, also nicht in einem Funkloch mich befinde. Ja? Auch Zeitdiversität gibt es. Jedes Diversitätsverfahren bedingt aber einen Einsatz von Ressourcen. Ja, das heißt, nichts ist umsonst. Ja? Sogar der Tod kostet das Leben. Nicht? Etwas primitiver Scherz gewesen. Ne? Aber auch hier ist es so. Ne? Das heißt, Sie müssen sich überlegen, was kostet es mir. Ja? Manche Diversitätsverfahren sind eben günstiger für bestimmte als andere. Die Diversität ist in der Regel immer eine ungünstige Sache im mobilen Bereich. Ja, das heißt, wenn ich sehr viel Zeit vergehen lasse, damit ich irgendein Bit sicher oder halbwegs sicher detektieren kann, dann ist natürlich die Übertragungsrate im Keller. Ja, das ist das, was man eigentlich nicht möchte. Wenn ich zwei Frequenzen verwende, ja, das über zwei Frequenzen gleichzeitig übertrage, dann habe ich zwar die Übertragungsrate nicht geändert, ich habe aber die Ressource Frequenz zweimal belegt. Und sozusagen die Ressourcefrequenz halbiert. Ja, das heißt, für alle anderen steht natürlich diese Frequenz nicht mehr zur Verfügung. Wenn jeder zwei hat, dann kann nur die halbe Anzahl Teilnehmern oder Gespräche unterbringen. Ja, das heißt, alles kostet irgendwo etwas. Ja, die Frage ist nur, wie stark sich das eine oder andere hier auswirkt. Ja, das heißt, die Antwort auf langsame räumliche Schwunderscheinung ist Verstärkung, aber ganz einfach ausgedrückt. Und die Antwort auf schnelle Schwunderscheinungen ist Diversität, welcher Form auch immer sie stattfindet. So, die zeitabhängigen Schwunderscheinungen haben wir ebenfalls schon besprochen. Das sind die hier aufgrund der Bewegung der Teilnehmer stattfinden. Ja, das heißt, ich habe feststehende Struktur, feststehende Verhältnisse, das heißt feststehende Feldstärke, Vektoren an bestimmten Orten. Anführungszeichen, ja, das sind also statische Verhältnisse und ich bewege mich da drinnen und dadurch, dass ich mich bewege, war mir gut, einmal schlecht. Ja, das heißt, Sie können sich ein Feldstärke Gebirge vorstellen, das so Spitzen hat, Täler hat und so weiter, über bestimmtes Versorgungsgebiet und weil ich mich da drinnen bewege, durchfahre ich einfach irgendwelche Täler, Spitzen und so weiter. Ja, das stimmt nicht ganz, aber ich sage unter Gänsefüßchen. Es gibt auch bewegte Streuobjekte da drin. Ja. Häuser bewegen sich selten, also die sind wenig mobil. Aber große LKWs zum Beispiel, mit großen Flächen und so weiter, also irgendwo neben einer Autobahn sind, die sind nicht zu vernachlässigen. Das heißt, wenn sich die Streuobjekte bewegen können, dann haben sie natürlich keine statischen Feldstärkeverhältnisse mehr, sondern ändert sich das auch ein bisschen. Das heißt, da alle sich hier bewegen dürfen sozusagen, und wenn es große Autos zum Beispiel sind, dann haben sie halt auch ein Problem. Das ist in manchen Situationen durchaus ein ernstzunehmendes Problem. Das heißt, auch diese Verhältnisse können sich zeitlich ändern, ja, die da drinnen sind. Also nicht nur ich bin der sich verändern darf, auch alle anderen natürlich. Sofern man nicht egoistisch ist. So, Berechnung der empfangenen Trägerleistung. Das schauen wir uns dann nach einer kurzen Pause an. Oder wie immer, 5 Minuten, 4 Sekunden.